Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, den Garten attraktiv und abwechslungsreich zu gestalten, ist ja nicht für jeden Hobbygärtner und für jede Hobbygärtnerin ja so ganz einfach. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die fast schon automatisch wissen, was wo in den Garten gepflanzt werden soll, was wo besonders toll wirkt und ja, wo der richtige Platz dafür ist. Wir wollen in diesem Podcast hier heute mal den ja vielleicht Gartenanfängern und Anfängerinnen so ein paar Tipps geben, wie denn ein Garten attraktiv und abwechslungsreich gestaltet werden kann, damit vielleicht auch die Nachbarn dann so stehen bleiben und sagen, oh wow, das sieht ja toll aus, wie hat der oder die das denn hingekriegt? Und das hätte ich aber auch gerne mal. Und damit ich das nicht alles alleine machen muss hier, da ist heute mein Gartenexperte wieder dabei, Ingmar Guldner, Gartenmeister aus dem Berggarten in Hannover. Herzlich willkommen, Ingmar.
Hallo Ralf, schön, dass ich bei dir sein kann.
Ja, das höre ich immer wieder gerne und freue mich auch, wenn du mir so gegenüber sitzt. Ja, und ja, ich sehe schon wieder das Gartenwissen. Ja, es strömt schon fast aus dir heraus, ne? Du lächelst.
Normalerweise
mich so an.
Müssten wir das Studio jetzt in den Garten verfrachten.
Ja, das wird dann vielleicht mal irgendwann so sein, dass wir draußen so mit Vogelgezwitscher im Hintergrund und ja, Windgeräuschen schön in einem tollen Garten sitzen. Da ist ja dann vielleicht die Inspiration noch viel stärker vorhanden, oder?
Den müssen wir noch planen, ne?
Diesen Garten, ne?
Ja.
Okay, mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR und natürlich da auch zuständig für große und kleine Gartenfragen. Und heute wollen wir uns, wie gesagt, auf das Gestalten eines tollen Gartens mal konzentrieren. Und was ist natürlich das A und O für einen Garten? Das sind die Pflanzen. Und wenn ich tolle Pflanzen da reinsetzen will, dann fallen mir sofort die Prachtstauden ein. Ingmar, Prachtstauden. Ja, was sind das denn überhaupt für Pflanzen? Warum heißen die so?
Wenn ich im Berggarten durch den Schmuckstaudenbereich gehe, dann höre ich ja oft von Besucherinnen und Besuchern, die zum Beispiel vor dem blühenden Rittersporn mit seinem einmalig himmelwärts so gerichteten blauen Blütenraketen stehen. Oh, schau mal, das ist wirkliche Pracht. Die Schmuckstauden sollen Hingucker sein, sie sollen beeindrucken und das tun sie ja dann auch.
Und da gibt es ja auch eine riesengroße ja, Vielfalt von der Farbe, von der Form, von der Größe her. Also da finde ich auf alle Fälle was für meinen Garten und kann den dann halt toll aufpeppen.
Ja, ob klein, ob groß. Bei Menschen ist es ja auch nicht immer so, dass die schönste auch die größte ist oder die kleinste. Es gibt ganz viele Werte wie Langlebigkeit, Blütezeit und anderes. Ja, man teilt die Gartenstauden in sogenannte Funktionstypen ein und die Prachtstauden sind diejenigen, die mitten auf der Bühne stehen, die die Hauptrolle spielen und das natürlich so mit leuchtender Farbe oder imposantem Erscheinungsbild.
Oh wow, das hört sich ja schon mal toll an zum Einstieg. Und diese Prachtstauden, die haben es ja auch so an sich, dass die relativ groß werden, also Unkraut oder Beikräuter fallen da weniger so ins Gewicht, also die verschwinden so richtig.
Ja, Ralf, du denkst wieder an die Arbeit, kannst du dir das Unkraut jeden ersparen.
Genau.
Aber in der Tat, Pracht kommt meist auch mit Größe daher, nicht immer, aber um wahrgenommen zu werden. Und da hat Unkraut natürlich weniger Möglichkeiten.
Aber so ein kleiner Nachteil ist dann vielleicht auch bei den Prachtstauden, sie sind ja Stauden, das heißt, irgendwann ziehen sie ein, im Herbst oder wenn es richtig kalt wird, und dann sind sie erstmal weg von der Bildfläche.
Ja, dann hat man es erstmal prächtig und dann ist es so schnell wieder vergänglich. Aber das Spannende ja bei der Verwendung der Stauden ist ja, dass da Dynamik drin steckt. Pflanzt man einen Baum, dann legt man sich ja für einen großen Raum größere Zeit fest. Stauden in einer Rabatte können da kombiniert und verändert werden. So ist es ein Traum, wenn zum Beispiel die farbintensiven hohen Bartiris-Sorten zusammen mit den kleinen süßen Johanniskrautprunken oder hier der gigantische Wasserdost, den kennst du, sich neben dem großblättrigen gelben Kreuzkraut erhebt. Oder Ralf, wie findest du die tollen hohen Flammenblumen mit ihrem Farbspektakel?
Die sind ganz fantastisch. Also wenn man ja so aus der Entfernung guckt, es gibt ja diese rotblühenden, ne? Das ist ja, da kommt ja dieser Name her. Mhm. Also wenn man da nicht so richtig hinguckt und der Wind bewegt die so, dann könnte man schon fast meinen, es brennt da irgendwo hinter dem Busch und deswegen ja auch der Name Flammenblume oder Phlox. Also ganz tolle sind das. Okay, also jetzt wollen wir mal richtig ran an die Prachtstauden und auch ein paar nennen, damit eben die Damen und Herren, die uns zuhören, also die Podcast-Hörerinnen und Hörer, auch vielleicht ein paar Hinweise kriegen. Helianthus, die Stauden-Sonnenblume, finde ich, gehört unbedingt mit zu den Prachtstauden, oder?
Ja, ne? Ja.
Also die normale Sonnenblume kennen ja die meisten, also das ist dann so ein, ja, ich sag mal, langer Stiel obendran, wie so eine kleine Sonne eben, die Sonnenblume. Mhm. Und bei der Staudensonnenblume, wie unterscheidet die sich jetzt mal, damit man sich das auch vorstellen kann von der ganz normalen Sonnenblume? In der Größe, Vielfalt?
Ja, vielleicht einmal kurz, jetzt so müssen wir doch vielleicht den botanischen Namen heranziehen. Die Sonnenblume heißt ja Helianthus annuus. Annuus, ein Jahr lang, ein Jahr andauernd, einjährig. Das bedeutet ja, dass du mit der Tüte bereitstehst, um das Saatgut für das nächste Jahr zu sichern. Und das Tolle bei den mehrjährigen Staudensonnenblumen ist, dass sie ja ohne dein direktes Zutun jedes Jahr wiederkommen. Das hat natürlich die Folge, dass die Blüten nicht ganz so groß und gewaltig werden und auch die Höhe der Sonnenblumen, der staudigen Sonnenblumen dann nur, ja, es gibt verschiedene, aber von 70 bis 1,50 nur reichen, wo so eine Helianthus annuus, wenn wir sie so haben, natürlich das weit überragen kann.
Ja, aber bei der Staudensonnenblume, da habe ich dann halt an einer Pflanze auch viel mehr Blüten und die sind dann so, ja, Handteller groß, glaube ich, ne? Hatte ich meine
Erinnerung. Ja, je nach Sorte, genau, kannst du dir aussuchen und dann natürlich dann auch variieren. Auch das Blätterwerk ist dann natürlich ein bisschen üppiger, aber dichter, komprimierter.
Und du hast es ja schon gesagt, bei der, ich sage jetzt wieder, normalen Sonnenblume, da kann ich natürlich auch etwas ernten und dann im nächsten Jahr wieder aussehen. Das ist ja etwas, was man als Hobbygärtnerin und Hobbygärtner ruhig machen soll. Also wenn man sieht, die Samen sind reif, ran, abnehmen und dann im nächsten Jahr wieder ja, in den Boden bringen. Und dann habe ich kostenlos die Pflanze, auch vielleicht in größerer Anzahl, in meinem Garten. Also besser geht's ja gar nicht.
Macht Spaß. Viele Kinder, weiß ich, die nehmen dann dieses Saatgut, pflanzen das da ein, wo es vielleicht die Eltern gar nicht wollen und dann überrascht sind oder so. Oder die Vögel, ne? Man staunt ja, wo das Vogelfutter oder sonstiges so hinfällt und dann die Überraschung plötzlich einem, wo man nicht wusste, was einem vorher blüht.
Okay, jetzt wieder zur Staudensonnenblume. Du hast ja schon gesagt, die wird relativ groß und auch ein bisschen ausladend. Also die müsste dann schon, wenn ich vor einem Beet stehe, in den hinteren Bereich gepflanzt werden. Sonst, wenn ich sie vorne hinsetze, ja, dann versperrt sie mir dann, obwohl sie natürlich schön ist, aber den Blick auf den hinteren Bereich. Also eher nach hinten. Und wenn ich halt so eine Königin oder einen stattlichen König da im Beet habe, dann braucht er ja auch so eine Art Hofstaat. Also da muss dann noch was drumherum gepflanzt werden. Was wäre das denn vielleicht bei der Staudensonnenblume? Was würde sich da anbieten?
Dazu passen gut, ja, ab Juli weiß blühende Perlkörbchen sind etwas niedriger, sodass die Sonnenblumen dahinter gut zur Geltung kommen.
Oder ja, die müssen ja auch, ne? Die, es muss ein bisschen
hier,
gestaffelt sein.
Hier, die habe ich gerade Fotos wieder auch aus England gesehen, ganze Ränder voll mit der rot- oder weiß blühenden Spornblüme. Oder auch toll, kennst du auch, die apart blau blühende Färberhöse. Die wird ja so 1,30 hoch, würde man eher daneben setzen und ist eine interessante Begleiterung mit ihren zierenden, lupinenartigen Schmetterlingsblüten. Auch eine gute Ergänzung ist die Feinstrahlaster. Da gibt es verschiedene Sorten wie Rosa Triumph, dunkelste aller in Blau oder Sommerneuschnee in Weiß. Ist das nicht ein origineller Name für eine Sommersorte?
Sommerneuschnee. Das heißt, ist die dann genau in Weiß, ne? Ja, sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn. Ja, da haben wir nachher noch eine andere Pflanze, die so Blüten hat. Wenn man nicht genau hinguckt, dann könnte man auch meinen, da läge Schnee auf den Trieben. Aber da kommen wir noch zu. So, die Taglilie, die hat es mir ja auch so angetan. Ich habe ja auch mehrere bei mir im Garten und ich finde die so fantastisch. Würde ich auch mit zu den Prachtstauden zählen. Wie siehst du das, Ingmar?
Ja, absolut. Eine meiner Lieblingsstauden.
Und der Name, der könnte ja vielleicht erstmal die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen abschrecken. Taglilie. Lilie ist schön, aber nur einen Tag lang blühen, das ist doof. Ne? Dann stehe ich davor und sehe, wie die Blüte verwelkt und ja, Pustekuchen, das war's dann schon. Aber ganz so dramatisch ist es dann doch nicht.
Ja, also ein Tag ist zu kurz bemessen. Ich habe wirklich mal nachgeschaut, markiert und zweiten Tag, dritter Tag wird es dann schon ein bisschen eng. Aber nicht umsonst schiebt die Taglilie dann üppigst Blüten. Bis zu 100 Blüten kann so eine Taglilie pro Saison, also so in diesen 4 Wochen Blütezeit hervorbringen und dabei ja so ein wochenlang andauerndes Feuerwerk an Farben entfachen. Es gibt ja hier ganz viele sternförmige bis fast runde Blütenformen von Weiß über die Gelbtöne, Orange, Aprikot bis ins Rötlich-Violette hinein. Ja, bei den meisten Sorten stehen die Blüten über dem ja, rund 60 cm hohen Laub und dazu sind ja die Taglilien anspruchslos, anpassungsfähig an die Bodensituation, also die pflegeleichten Blütenstars.
Die haben wir ja besonders gern, ne? Wenn man nicht ständig dran rumschnippeln muss und was richtig machen muss. Und bei der Taglilie, die Blätter, die sind ja so, ich sag mal so, ja fast wie Gräser kommen die raus, so länglich.
Hängen haben auch einen sehr frühen Austrieb. Also man staunt, dass die da gar nicht frostempfindlich sind und schon ihre hellgrünen Spitzen dann sehr früh zeigen. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt.
Genau, also dieses Laub wie Gräser und dann kommen diese langen Blütenstiele raus und oben ist dann die Blüte dran und die ja weht so im Wind so leicht hin und her. Das sieht wirklich ganz, ganz, ganz toll aus. Was haben wir da für eine Begleitpflanzen oder braucht die Taglilie gar keine?
Ja, das Tolle an den Taglilien ist ja die Blütezeit. Das ist so eine kleine Blühlücke im Garten, die gefüllt wird zwischen so dem späten Frühjahr und dem Hochsommer. Ja, toll zur Geltung kommen sie mit dem hier lockerbogig überhängenden Federgras oder auch mit den rassig intensiven blau-violetten Blüten des Steppensalbeis. Ja, manche kombinieren sie auch gern mit dem kleinen weißen Schleierkraut, dann wird das Beet so zu einem Blumenstrauß.
Oh, sehr schön. Was für mich auch dazu gehört, das sind die Pfingstrosen natürlich, die Päonien. Ne? Mhm. Auch Prachtstauden.
Ja, also wenn Pracht, dann Pfingstauden.
Pfingstauden. Ne? Pfingstrosen.
Ich denke nur an Pfingsten. Ja,
ja, da gibt es auch unterschiedliche Sorten natürlich. Welches wären denn so deine Favoriten?
Oh, das ist schwer. Die Qual der Wahl. Also eine meiner Lieblingssorten ist die schon alte Sorte Festiva Maxima. Mhm. Sie bildet große, so rein weiße, ja, so langstielige, gefüllte Blüten, die durch einige rote Flecken oder so Farbspritzer belebt werden. Und der Duft, Ralf, erinnerst du dich, als wir bei einem deiner besuchten Kostproben von den Düften der Pfingstrosen genommen haben? Ist noch gar nicht so lange her, aber auch das ist ja, wo es alle Sinne anregt, nicht nur über die Augen, sondern, ne?
So eine Prachtstaude kann auch prächtig duften. Ja, das ist noch richtig, also ich habe den Duft noch so...
Es muss keine Rose sein.
Nein, es muss keine Rose sein, es kann auch eine Pfingstrose sein, eine Päonie, genau.
Jetzt haben wir den Namen.
Da fällt mir ein, bei Pfingstrosen, da kriege ich ja manchmal auch so Fragen zugeschickt. Ja, ich habe vor einem Jahr eine Pfingstrose gepflanzt. Und die kommt nicht so richtig in die Pötte, die muckert so rum. Dann ja, ist es natürlich aus der Ferne immer schwer zu beurteilen, ist die richtig gepflanzt. Jetzt werden wieder viele denken, naja, so eine Staude zu pflanzen ist auch nicht schwierig. Also da hebe ich ein Pflanzloch aus, lockere da unten noch so ein bisschen den Boden mit der Grabegabel vielleicht. Mhm. Dann wird die Staude, bevor sie reingesetzt wird, auch ordentlich gewässert. Dann kommt sie rein, ein bisschen Erde drauf, angetreten, so ein bisschen festgetreten, nochmal ordentlich gegossen. Aber die Pfingstrose, da muss man aufpassen, die darf nicht zu tief gepflanzt werden. Das mag die nicht.
Richtig, das ist entscheidend. Aber auch der Zeitpunkt der Pflanzung oder auch der Teilung. Am besten eignet sich dafür ja der September. Dann kann die Pflanze noch gut im warmen Boden vor dem Winter einwurzeln und dann halt nicht so zu tief, dass sie quasi so wortwörtlich beerdigt wird und die Erde zu doll draufkommt und sie dann Kräfte verliert und auch nicht richtig die Blühwilligkeit dann zeigt, die sie zeigen könnte.
Und grundsätzlich muss man vielleicht auch den Pflanzen auch mal ein bisschen Zeit geben. Also man kann nicht erwarten, dass ich die jetzt da einpflanze und 3 Monate später ist die schon super vom Erscheinungsbild her. Sie muss sich erst da wirklich einleben sozusagen und sagen, Mensch, hier fühle ich mich echt wohl, hier treibe ich mal super aus, das gefällt mir und hier bleibe ich auch ein paar Jahre.
Richtig, die Langlebigkeit ist ja bei Päonien das Entscheidende, dass man so eine satte Geduld da beweisen muss, aber das belohnt sie dann auch, wenn du dann ein Jahr fünft später kommst, hast du einen üppigen quasi Blumenstrauß.
Und man soll auch, glaube ich, nicht so oft mit der Hacke da rumarbeiten, weil sie ja nicht so tief gepflanzt ist. Da könnte sie schnell verletzt werden. Also ruhig ein bisschen drumherum Platz lassen und ja, du Pfingstrose, das ist dein Reich. Also da kommt dir keiner zu nahe, da entwickelt dich gut.
Ja, richtig. Also was natürlich entscheidend ist, ist, dass sie auch gut versorgt wird mit Wasser, mit Nährstoffen, wie bei den meisten Prachtstauden. Ne?
Ja, und die nächste Staude, die ich ansprechen möchte, die lässt ja schon durch ihren Namen keinen Zweifel aufkommen, wozu sie sich zählt. Ich meine die Prachtspire. Da gefallen mir besonders die Pflanzen mit den weißen, federbuschartigen Blüten gut. Die werden je nach Sorte 30 Zentimeter bis 1,20 Meter hoch. Aber bei den kleineren kann man dann da tatsächlich auch schon von Prachtstauden sprechen. Denn wir haben ja vorhin gesagt, also durch ihre Größe erwecken die so den Eindruck, ich sei eine Prachtstaude, ne?
wenn man mal jetzt zum einen jetzt so diese intensiven asiatischen Farben, die du ja angesprochen hast, nicht nur das Weiß, sondern da sind ja richtig aufgefächerte Farbspektren mit den Sorten zu haben, dann sagt jeder eigentlich, ja, das ist Pracht. Ich denke da zum Beispiel an die Sorte hier Fanal mit ihren intensiv rot leuchtenden Blütenrispen und das mit diesem dunkelgrün-roten Blättern, also ein Gedicht, ob groß oder klein. Es kommt bei den Prachtstauden ja nicht nur auf die Höhe an, so klein, aber oho, die Pflanzen werden dann einfach mehr im Vordergrund angeordnet. Ne? Das ist so die Devise.
Und bei der Prachtspire, ich glaube, die kann auch so ein bisschen Schatten vertragen.
Ja, das wäre sogar sehr wichtig. Der überwiegende Teil der Arten und Sorten der Prachtspiren ist trockenheitsempfindlich. Und wenn der Bestand nicht ausreichend mit Wasser versorgt wird, dann trocknen sie weg. Man denkt, sie sind komplett abgestorben, aber Ralf, es ist ja eine Staude. Häufig treiben sie im nächsten Jahr dann aus der Reserve, also aus den Rhizomen wieder durch. Das ist dann manchmal so ganz überraschend. Muss nicht so sein, aber...
Also auch da heißt es dann Geduld bewahren und nicht gleich rausreißen und denken, die ist hin und kommt nichts mehr.
Die Nachhaltigkeit ist natürlich schade für die Saison dann, aber ein kleines Stöckchen hinstecken, die Erinnerung. Und dann lässt du dich vielleicht überraschen.
Und bei der Prachtspire, was gibt es da noch so dazu zu Pflanzen? Hättest du da noch ein paar Tipps?
Naja, im Schatten kannst du ja wunderschön arbeiten, auch mit den Funkien. Die haben ein großes Blatt, weil die Prachtspire ja relativ filigran so mit ihrem Laub daherkommt. Oder der schöne Goldfelberich, der dann in Fläche ein bisschen schönere gelbe Farbtupfer dort mit hineinbringt.
Also lässt sich wunderbar kombinieren. Die nächste oder eine weitere Lieblingsprachtstaude von mir, das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das die Sonnenbraut, also die Sonnenbraut. Helenium.
Ja, ne? Oh ja, hat da bin ich voll bei dir.
Sonnenbraut hört sich auch toll an. Ne?
Ja, die Braut der Sonne.
Wie sieht sie aus? Beschreib doch mal kurz.
Ja, ist eine Präriestaude, blüht in Gelb, Orange, in dunklen Rot, auch in Brauntönen. Wieder ein großes Farbspektrum. Also die Züchtung oder die Auslese hat da sehr stark stattgefunden. Hat einen festen Blütenkopf und darunter sind im Kreis die farbigen Blütenblätter angeordnet. Und auch die Bienen sind ganz wild auf die Sonnenbraut.
Das ist wirklich so, ne? Also die surren da hin und her und haben auch einen duften Landeplatz, weil die halt diesen festen Kopf hat. Ne?
Ja.
Also ganz fantastisch. Präriestaude hast du gesagt. Heißt das dann automatisch auch, dass die mit wenig Wasser und großer Hitze zurechtkommt?
Grundsätzlich schon. Wir wissen ja, es gibt ja den tollen Podcast, den man sich anhören kann vom NDR1.
Ja, Präriestauden, Präriegarten selbst anlegen haben wir beide vor einiger Zeit mal produziert. Also gibt es eben unter Alles Möhre oder was, kann man gerne mal reinhören.
Genau.
Und dann wird das nochmal ganz ausführlich erläutert, was das mit den Präriestauden auf sich hat, wie man den eigenen Garten so ein bisschen in den Präriegarten verwandeln kann und warum das auch so attraktiv sein kann.
Ja, grundsätzlich vielleicht kann man dazu ja sagen, also viele Prachtstauden, die sich in unseren Gärten etabliert haben, kommen ja aus der nordamerikanischen Prärie, daher auch so die Brücke. Da kann sich ja man erfreuen von Mädchenauge über die Präriemalve bis hin zu der büscheligen Scheinaster. Eine große Vielfalt wartet da auf die Pflanzenfans.
Ja, und wer ein Fan der Farbe Blau ist und eine Pflanze in den Garten setzen möchte, die eben blaue Blüten hat, da kommen ja nicht ganz so viele in Frage. Und mein Favorit ist da immer ja, der Rittersporn.
Ne? Ja. Ja, also jetzt, der untermauert das ja auch wieder ein großes Sortenspektrum. Die positiven Sortennamen versprechen schon viel hier. Ballkleid, Bergfürst, Polarnacht, Augenweide, das ist doch ja, wie ein Gedicht, diese Sortennamen.
Und muss auch wieder im hinteren Bereich des Beetes am besten stehen, weil der wird ja so, naja, 1,80 Meter schafft er schon, ne? Je nach Sorte.
Ja, gibt halt ne, drei Größen, Kategorien so, aber die, zum Beispiel die kleine Piccolo, die muss natürlich, die wird nur 80 bis 21 hoch, je nachdem, wie du sie auch mit Nährstoffen versorgt hast, bisschen nach vorne. Und du musst sie immer im Blick halten, so, ne? Weil gelegentlich diese gezüchteten Delphinium sind auch so kleine Diven. Auf jeden Fall sind es ja Starkzehrer, sie wollen reichlich mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden, um dann mit ihrer blauen Blüte ja so dem Himmel entgegen zu streben, sich zu strecken. Und das vergisst man vielleicht manchmal, wenn sie im hinteren Eck stehen, also auch da den Wasserschlauch oder die Gießkanne hinbringen.
Ab und an mal ranhalten. Und wie ist das nach der Hauptblüte? Zurückschneiden und dann treibt es nochmal ordentlich durch, der Rittersporn?
Genau, das ist ja der sogenannte Remontierschnitt. Mhm. Bis auf eine Handbreit runterschneiden, nochmal gut versorgen und dann baut sich eine zweite Blüte auf. Ich weiß noch, da war ich wirklich erstaunt. Das war mal ein Ausnahmejahr, ganz spät kam erst die Kälte, wo ich am 14. Dezember noch einen blühenden Rittersporn, nur noch so eine Einzelblüte sah.
Ja, aber auch das bleibt im Gedächtnis, ne? Vergisst ja man so schnell nicht. Und rundherum um den Rittersporn, was würde sich da noch anbieten, wenn wir jetzt die Farbe Blau da haben? Gibt es da noch etwas, was man kombinieren könnte, vielleicht was Weißes?
Naja, also jetzt, wenn wir schon quasi diesen Pfad aufnehmen, was ganz Tolles sind spätblühende Pfingstrosen, gerade in Weiß, die sich dann schön aber auch in Rosatönen ergänzen mit so einem wiederum klaren Blau des Rittersporns.
Und jetzt kommt eine Gruppe Dahlien. Es gibt ja ganz viele Dahlien-Fans und Dahlien sind ja auch so die Königinnen des Herbstes, weil sie eben lange, lange, lange blühen. Und es gibt da ja ein Mordsspektrum. Also es gibt einfach blühende Dahlien, es gibt die anemonenblütigen Dahlien, die Halskrausendahlien, die Seerosendahlien, die dekorativen Dahlien, die Balldahlien, die Pompondahlien, die Kaktusdahlien, die Semikaktusdahlien und dann noch diverse Dahlien. Ja, da kann man ganz schön wählen, nicht?
Ja, das ist schon ein Spektrum, wo für jeden was dabei sein sollte, weil die sich auch wirklich vom Aufbau der Blüte unterscheiden. Ne? Manche sind ein bisschen prunkiger, manche ein bisschen naturnahe wirkender.
Und die Dahlien, das ist ja für manche dann doch so ein Punkt, wo sie sagen, nee, ist mir doch ein bisschen zu aufwendig. Die müssen ja dann im Herbst, also sobald der erste richtige Frost über die Pflanze gegangen ist, also wenn die Blätter dann so schlapp und matschig runterhängen, ja, dann sollten sie einige Zentimeter über dem Boden abgeschnitten werden und dann muss ich die Knolle aus dem Boden rausholen, denn sonst übersteht die nicht den Winter.
Ja, hilft nichts, ne? Wenn sie nicht, also sie sind ja nicht frosthart und müssen dann frostfrei überwintert werden. Lagerst du denn deine Dahlien ein oder kaufst du dann jedes Mal neue im Frühjahr?
Also ich muss sagen, ich habe gar keine Dahlien, aber ich überlege immer, ob ich doch nochmal, wenn ich denn noch eine Ecke hätte im Garten, die noch nicht bepflanzt wäre, dann kämen da sicherlich Dahlien rein, 2 oder 3 und dann ist da der Aufwand auch nicht so groß.
Und, nee, ist übersichtlich, ne?
Genau.
Und was natürlich toll an Dahlien ist, das ist, wenn du die Blütenbildung förderst, indem du ja die verblühten Blüten regelmäßig dann rausschneidest, dann wirst du über das Jahr hinweg belohnt, weil einfach die Blütezeit ja wesentlich länger ist als bei so einer Staude, die 2 bis 4, vielleicht 5 Wochen blüht.
Genau. Ne? Und hier sind es ja Monate.
Sind es wirklich Monate. Das ist ein wirkliches Plus, wenn sie auch wieder gut versorgt ist und gut angetrieben ist dann auch. Ne?
Ja, und dann heißt es ja manchmal auch, ja gut, wenn ich die dann im nächsten Frühjahr wieder einpflanze, dann kommen die Schnecken und knabbern dran rum. Aber da kann ich ja auch sagen, okay, ich weiß ja, wann ich sie auspflanzen will, nach den Eisheiligen. Vorher, ein paar Wochen vorher, da treibe ich die im Keller oder da, wo ich die lagere, vor. Und dann hat die schon eine gewisse Größe, wenn sie bei mir ins Beet kommt. Und dann haben es die Schnecken nicht mehr ganz so einfach oder verzichten einfach darauf und schlängeln sich an der Dahlie vorbei und knabbern woanders rum.
Mehr Masse, meinst du,
genau.
Schockt dann, ne?
Ja.
Also nee, klar, ist, wenn gleich der erste Trieb weg ist, ist es natürlich ganz anders, als wenn da schon eine Pflanze ihr Standing hat.
Genau, ne, dann verschluckt sich da die Schnecke vielleicht auch dran. Ja, da brauche ich dann auch, glaube ich, nichts mehr dabei bei Dahlien. Da gibt es ja die unterschiedlichsten, hast du ja gesagt, Wuchsformen und Blüten. Also da kann ich toll kombinieren, entweder Ton in Ton oder auch unterschiedliche Farben, ganz wie es mir beliebt.
Ja, du hast natürlich auch die Möglichkeit, sogar übers Blatt zu arbeiten. Wir haben die tolle Bischof-Serie im Berggarten, die ja überwiegend ein dunkles Blatt sogar hat. Das heißt, auch da kannst du dann mit Kontrasten arbeiten.
Und nicht fehlen darf natürlich der Sonnenhut, wenn wir über die Prachtstauden sprechen. Der hat ja große Einzelblüten, der ist innen so ein bisschen braun gefärbt, hat längliche Blütenblätter in den Farben Weiß, Gelb, ja bis hin zum dunklen Pink. Kommt auch gut mit Trockenheit zurecht, also bei den Bienen und Schmetterlingen ist er auch angesagt. Wäre also etwas als Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer, ne, sich auch so eine Pflanze oder gleich mehrere davon in den Prachtstaudengarten zu setzen.
Auf alle Fälle, das ist Gesetz so. Ne? Es gibt ja jetzt botanisch wieder Rudbeckia und Echinacea. Also der rote Sonnenhut, auch medizinisch ja immer oder medizinal da so verwendet. Und sehr willige, blühende Korbblütler, die ja dann so ihren ja quasi Teller dir entgegenstrecken. Und das Tolle ist, die haben natürlich auch eine angenehme Höhe, so von 80 bis ja, maximal 1,20, sodass du aber als Betrachter dort noch so drauf schaust und nicht nur quasi auf Augenhöhe denen begegnest.
Und Ingmar, wenn wir mal dran denken, es wird ja tendenziell immer trockener und heißer hier bei uns auch. Welche Prachtstauden wären denn ja diejenigen, die du empfehlen würdest für ja diese Gartensituation? Also Trockenheit, Hitze.
Das eine Thema ist ja, wo wir uns dann aus den Landstrichen oder aus den frühen Landstrichen das ja abschauen können. Das hatten wir ja schon, dass die nordamerikanische Prärie, die ganz viele Stauden ja schon bietet. Das andere ist der Bereich der Steppen, wo viele Stauden attraktiv sind, so wie zum Beispiel ja die blaue Ochsenzunge oder manche Edeldisteln, über hier Wolfsmilch, Prachtkerzen und so weiter haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und wenn man sich näher mit den Stauden beschäftigt, dann ergreift fast jeden so die Leiden. Nicht umsonst halten ja gut sortierte Staudengärtnereien, du weißt es, rund 800 bis 1500 verschiedene Staudenarten, Sorten vor, die man in Kombination entdecken kann.
Da kann man sich also gut informieren und auch mal umschauen und dann geht man los und ja, kauft das ein oder andere ein. Und man sollte sich dann auch entsprechend beraten lassen, auch ruhig mal fragen.
Also natürlich, ne? Man kann sogar auch, wenn denn eine Blüte auf der Pflanze ist, vielleicht mal nebenhalten, was gefällt einem und so eine Beziehung auch zu den einzelnen vielleicht neuen Pflanzen aufbauen.
Und wenn wir über Pracht im Garten sprechen, dann sind das nicht nur die Stauden, die für diese Pracht zuständig sind, sondern ich finde auch bestimmte Gehölze. Damit kann man auch super Akzente im Garten setzen und die Nachbarn dann wieder so da ja vor ganz tolle Kombinationen stellen sozusagen und dass sie dann mit offenem Mund stehen bleiben und sagen, meine Güte, wie toll ist das denn? Und da gehört für mich in diese erste Reihe der Gehölze, die so etwas vermitteln, der japanische Schneeball oder Etagenschneeball. Da wachsen ja die Triebe so waagerecht vom Stamm, sag ich mal, weg. Und dann sieht das auch während der Blütezeit von Mai bis Ende Juni so aus, bei diesen weißen Blüten, als läge tatsächlich Schnee auf den Zweigen. Ja. Auch für dich so ein echter Hingucker?
Auf alle Fälle. Ne? Also jetzt auch, weil dieser japanische Schneeball ja einen jährlichen Zuwachs von nur 5 bis ja, maximal 20 Zentimeter hat. Und da ist so ein großes Exemplar echt wertvoll, wenn das so seine Figur im Garten dann aufbaut. Im Herbst färben sich ja die elliptisch geformten dunkelgrünen Blätter dunkelrot bis braunviolett, also ein echter Hingucker. Dann nochmal als zweites. Da kommt quasi Feuer nach dem Winter nochmal der Herbst seine Farbe so hinein.
Also wäre auch zu empfehlen. Und ist er empfindlich oder hält er hier bei uns auch den Winter gut durch? Ja, wahrscheinlich so
auf alle Fälle. Tendenziell steht er ein bisschen geschützter, vielleicht noch mit anderen Gehölzen in der Gruppe. Aber dann, wenn er sich erstmal etabliert hat, dann kommt er gut zurande.
Dann haut den so schnell nichts mehr um. Einer meiner Favoriten ist natürlich auch der Zwergflieder Palibin. Also den liebe ich wirklich. Ach, wenn der blüht und der Duft strömt dann so von dem davon. Also da muss man sich wirklich mal von überzeugen. So Ende April, Mai, wenn man da die Gelegenheit hat, mal entlang zu gehen. Und man kann auch weiter wegstehen. Also das weht richtig so durch den Garten. Und ach, wie ist das für dich?
Da haben die Nachbarn auch was von.
Da haben die auch was davon.
Und das Schöne ist ja, je nach Blütezeit sollte man ja die jetzt Sträucher hier, dieses schöne Juwel des Gartens dort positionieren, wo man sich dann auch zu der Zeit mehr auffällt oder weniger auffällt im Garten. Und bei dir steht er im Eingangsbereich oder direkt an der Terrasse?
Ich weiß gar nicht. Ja, einer ist an der Terrasse hinten und der zweite steht vorne neben dem Weg. Also wenn man zur Arbeit geht oder von der Arbeit kommt, dann kann man mal so dran vorbeigehen und dann ja fühlt man sich gleich viel besser.
Sehr gut, ja, weil tendenziell bis ja April, Mai jetzt noch nicht, ist die Aufenthaltsdauer auf dem Stuhl noch nicht so lange. Aber dann, wenn du das quasi im Eingangsbereich mitnimmst, toll.
Und der wird ja auch nicht so riesig groß. Also ich glaube, unser ist so 1,80. Knapp, ja doch, 1,80 hat er. Und ja, ausladend vielleicht 1,50 Meter so. Also passt auch in kleinere Gärten wunderbar. Und der macht echt eine Menge her.
Grundsätzlich auch schnittverträglich.
Genau. Man kann ihn aber auch wachsen lassen. Also der schreit nicht nach der Schere ständig. Anderer, wie ich finde, auch und ein anderes Gehölz, das wirklich auch in jeden Garten mit reingehört, aus unterschiedlichen Gründen, das ist der Sommerflieder oder auch Schmetterlingsflieder. Der wächst so ein bisschen luftig, sage ich mal, ne? So ein bisschen so kreuz und quer und hat oben dann diese länglichen Blütendolden. Ja, wir hatten einen, der ist aber jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da, der musste weichen. Der hatte so rosafarbene Blüten und da war was los im Frühjahr. Frühjahr und im Sommer Schmetterlinge über Schmetterlinge.
Toll, ne? Wenn die Blüten aufgehen, jetzt im Juni, Ende Juni, Juli, und der richtig mit Wärme versorgt wird, sich wohlfühlt, dann geht es da richtig zur Sache. Ne? Also es ist ein tolles Angebot und es ist wirklich dann eine Augenweide, nicht nur die Blüte, sondern dann auch die tollen Schmetterlinge da drauf. Dann, ne? Gibt ja auch tolle Sorten, ne? Je nachdem, wie man den Kontrast dann haben will. Black Knight, ganz dunkel, Fascination, Peace, Royal Red oder Empire Blue, wieder schöne Sortennamen, ne? Die das, glaube ich, ganz gut beschreiben, was dann die Blüte hergibt.
Genau, und man hat nicht nur für sich etwas, sondern man tut auch etwas für die Insekten. Also da sollte man ja auch mal dran denken. Mhm. Die sind ja bedroht leider und viele auch vom Aussterben sogar bedroht. Also da könnte man schon mal
Vielfalt
überlegen.
Vielfalt im Garten.
Vielfalt, ne? Im
das
Garten.
A und O.
Genau, ne? Dass jeder auf seine oder jeder zu seinem Recht kommt. Ja, ein bisschen weiter weg vom Sommerflieder kommen wir jetzt zu der Kupferfelsenbirne. Die Kupferfelsenbirne ist ja so ein sogenanntes Vier-Jahreszeiten-Gehölz. Warum? Weil im beginnenden Frühling, da treiben die Blätter kupferfarben aus, deshalb auch der Name Kupferfelsenbirne. Mhm. Ab Ende April, da gibt es dann diese ja ganz tollen weißen Blütentrauben an der Kupferfelsenbirne. Im Sommer fallen diese ja essbaren kleinen bläulichen Beeren sofort ins Auge und im Herbst leuchtet er eben wie kaum ein anderes Gehölz so spektakulär heraus da und wird auch ja ein bisschen größer, knapp 4 Meter, aber der macht ordentlich was her.
Ja, also jetzt wirklich, wie du beschrieben hast, zu jeder Jahreszeit, hast du denn mal so eine Beere gegessen?
Noch nicht. Sollte ich das mal machen?
Das mach mal. Manche kochen da ja sogar so ein bisschen Marmelade von. Ist natürlich ein bisschen mühsamer, weil es jetzt nicht die üppigste Frucht ist oder sowas. Mhm. Aber auch die Vögel fliegen bei mir rein und lassen sich das dann schmecken.
Also du sagst auch, die Kupferfelsenbirne, wenn man ein Prachtgehölz sich überlegt, soll man sich das zumindest mal ansehen.
Ein Favorit, der dann auch wieder eine schöne Korrespondenz aufnimmt zu den Stauden, die man da zuordnen kann. Ne?
Ja, und ein anderer Klassiker, wie ich finde, das ist die weidenblättrige Birne. Also wer keine Olive im Garten auspflanzen möchte, sollte man vielleicht auch noch nicht machen bei uns hier in Norddeutschland.
Ja, gewagt.
Ne? Genau, ne? Also die weidenblättrige Birne, wer nicht so genau hinschaut, der könnte denken, das ist eine Olive.
Richtig. Die silbernen, langgezogenen
Blätter.
Blätter, die ja relativ, also jetzt nicht so groß sind, die haben diesen Anschein, wenn Besucher im Berggarten davor stehen, dann fragen sie auch zweimal nach, wenn sie das Etikett nicht gesehen haben. Mensch, die steht doch hier schon mehrere Jahre und ist immer über durch die Winter gekommen, weil sie denken, es ist eine Olive, aber es ist die weidenblättrige Birne.
Genau, und Birne ist ja Bestandteil des Namens, also sie hat auch kleine Birnenfrüchte, aber ich glaube, damit kann man auch nicht allzu viel anfangen, die sind nur so ein bisschen zur Optik. Ne?
Ja, das ist jetzt der Fruchtschmuck. Hm. Ne?
Ja, und ganz interessant finde ich auch den Lebkuchenbaum. Der Name ist aber, finde ich, nicht ganz zutreffend. Das ist ja gar kein Baum, das ist ja eher ein Strauch. Aber die Blätter, die duften, wenn man die so verreibt, ganz doll nach Lebkuchen.
Das stimmt. Also das wird schon ein großes Exemplar über die Jahrzehnte. Ne? Also jetzt gerade an meinem Büro im Berggarten steht ein Exemplar. Das hat seinen 20 Meter. Aber immer wenn der Blattaustrieb auch ist, da braucht man noch nicht mal reiben. Und wenn die Blätter fallen, wenn die sich so lösen, dann verströmt das diesen interessanten Lebkuchenduft, der einen dann so in andere Sphären versetzt.
Ja, und wer noch mehr Duft im Garten haben möchte, der könnte sich auch mal den echten Gewürzstrauch ansehen und sollte auch dran schnuppern natürlich. Bei dem duften nicht nur die roten Blüten nach Gewürznelken, sondern auch die Blätter, wenn man sie dann in den Händen hält. Also auch das wäre etwas, ne, für den Geruchssinn, also was ganz
Tolles.
Richtig,
ja. Also das ist immer dann geeignet und es regt ja auch an, dass man mal ein bisschen die Sinne trainiert und mal durch den Garten gehen kann. Hier was pflücken, da was reiben. Das
da
ist Erfahrung pur.
Ne? Genau. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge schon über Pflanzen gesprochen und gehört. Wir wollen jetzt mal vielleicht ein paar Beete so ein bisschen planen, damit eben die uns zuhören auch so richtig handfeste Hinweise kriegen und sich sagen, Mensch, jawohl, da gehe ich mal los und mache das. Wie bringe ich denn Spannung in ein Beet mit Pracht? Stauden. Also immer nach der Prämisse, die großen Stauden nach hinten und die kleinen nach vorne, oder kann man es auch ein bisschen mischen? Das Beet dann geradlinig anlegen oder eher geschwungen? Wie ist da deine Tendenz?
Ja, also klein nach vorn, groß nach hinten. Grundsätzlich ja, muss man natürlich immer von der Situation schauen. Man kann ja nicht grundsätzlich so planen, sondern nur individuell planen. Viele Rabatten haben nicht nur so eine Vorderansicht, sondern möchten auch von zwei, drei Seiten aus bewundert werden. Und aber durch diese guten Staffelungen kannst du auch so richtig Spannung dort erzeugen und hineinbringen. Das heißt, auch wenn sich etwas ein wenig versteckt oder sowas und du gehst dann zwei, drei Meter weiter und siehst es dann, was du nicht auf den ersten Blick siehst, das überrascht dich dann und so gibt es dann ein Zutun. Ne? Und ein Grundsatz ist auch nicht kleckern, sondern klotzen, gerade bei den Prachtstauden. Viele Stauden sind zwar einzeln schön, wirken aber erst in größerer Stückzahl, auch in Wiederholung. Ne? Du kennst das aus dem bekannten englischen Staudenrabatten, wo dann einfach Stauden immer wieder wiederholt werden.
Welche wären das, wo du sagst, da müssen gleich ein paar hin, also 3, 5, 7?
Naja, das kommt drauf an, wie die jetzt aufgebaut sind. Wenn wir mal bei unserem schönen Rittersporn bleiben, also da würde ich schon 3 bis 5, natürlich mit geeignetem Abstand, dass sie sich gut entwickeln können, setzen und dann nochmal wiederholen oder sowas. Bei der Päonie musst du einfach dem Zeit geben, dass sie einen schönen großen Busch bildet oder sowas. Rudbeckia, wenn du die dazu nimmst, da nimmt man dann natürlich gleich so, dass das so einen halben Quadratmeter füllt und ein leuchtendes Gelb ist. Die Gefahr ist immer, dass man zu viel will. Das heißt, das ist immer der Klassiker, den mich viele fragen. Ich möchte einen immer blühenden Beetteil dort dann haben oder sowas. Eher schafft man dann Blühhöhepunkte, wo man mehres zusammenstellt, was dann mehr so einen Wow-Effekt hat, als dass es immer so ein bisschen vor sich hin da kleckert und nicht so richtig die durchschlagende Wirkung dann so hat. Ne? Das heißt eher so ein bisschen massieren. Ja, du hattest noch gefragt, Beet geradlinig oder geschwungen so anlegen. Ne? Kommt natürlich drauf an, das muss man so ein bisschen der Formsprache des gesamten Gartens überlassen. Ist der eher formal eckig? Ich weiß nicht, wie dein Garten ist, oder mit vielen Rundungen. Bei den Rundungen sind dann natürlich geschwungene Linien, die man dann aufnimmt. Genau, richtig.
Ja, und für Anfänger oder Anfängerinnen, wie sähe da so ein Prachtstaudenbeet aus? Also was würdest du da empfehlen, wenn du jetzt mal vielleicht 5, 6 Pflanzen nennen würdest?
Ja, also ich würde mit starken Akzenten erstmal so anfangen. Späte Pfingstrosen mit Rittersporn und Taglilien, dazu die Riesensteppenkerze vielleicht oder so hier als Wow-Effekt den Staudenmohn und vielleicht als Zugabe noch reichlich Fingerhut hinein, der sieht sich auch selber aus, Mädchenauge und auf jeden Fall Storchnabel. Ja, und eingestreut ein paar leicht schwingende Gräser. Hm. Was hältst du davon?
Hört sich schon mal toll an. Also da sollte man unbedingt mal loslegen und sich das wenigstens mal ja in einem Gartenbetrieb vielleicht ansehen, die Pflanzen, die du gerade schon beschrieben hast. Und dann kann man ja überlegen, ob das tatsächlich auch das für mich Richtige ist und ob ich das alles dann gleich zusammen pflanze oder erstmal ja langsam anfange und dann später noch nachpflanze. Kann man ja auch machen.
Schrittweise sammeln, ne? Aufbauen. Genau. Ja.
Und Erfahrungen machen, auch mal über den Gartenzaun beim Nachbarn vielleicht gucken, wie sieht es bei dem aus, was hat der gemacht. Auch mal, ja, wenn man durch eine Gartenanlage geht, Kleingärten vielleicht, man kann ja auch mal jemanden ansprechen, der da gerade zu Gange ist. Ist das aufwendig? Wie hast du das hingekriegt? Da ist, glaube ich, jeder bereit, Auskunft zu geben.
Richtig. Ne? Und gerade diese Einsteigerbeete sind manchmal sogar ausdrucksvoller, weil nicht zu viel Vielfalt dort zusammengestellt ist, ne? Und dann eine klarere Aussage hat.
Ja, das war es auch schon wieder. Das war unser Podcast rund um das Thema Prachtstauden und wie wir gerade auch noch gehört haben, Prachtgehölze. Es gibt jede Menge davon, also nicht zagen, sondern wagen, ran an den Garten. Es gibt eigentlich keine schlechte Jahreszeit. Man kann fast das ganze Jahr über pflanzen, es sei denn, wir haben ja gefrorenen Boden, dann ist es natürlich
schwierig.
Dann wird es richtig schwierig.
Heißt es planen, Kataloge blättern oder sich einfach inspirieren lassen.
Zeichnen, vielleicht eine kleine Kladde anlegen und gucken, ne, wo könnte ich in meinem Garten noch was machen. Ja, und nochmal der Hinweis, den Podcast Alles Möhre oder was gibt es ja schon etwas länger. Da gibt es ja auch den Präriegarten, haben wir schon erwähnt. Da gibt es etwas über Rosen und verschiedene Gartenstile. Gerne mal reinhören. Ja, Ingmar, es war wieder toll mit dir. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Schön, dass wir so die Staudenwelt von Schafgarbe, Schleierkraut, Duftnessel, Nachtkerzen und so weiter noch mal wieder bewegen konnten.
Ne? Es könnte stundenlang weitergehen, aber irgendwann muss ja mal ein Punkt gesetzt werden und das machen wir jetzt hier.
Jetzt geht's ran in den Garten.
Jetzt geht's ran in den Garten. Ingmar Guldner, Gartenmeister aus dem Berggarten Hannover, herzlichen Dank. Ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR und wie immer an dieser Stelle uns allen, euch allen viel Glück und Erfolg im Garten.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.